du kannst dir sicher sein, ich bemitleide mich schon auch gerne mal selbst. Also ich bin schon dann auch so in dem Tal der Tränen und bin traurig und sehe mich in der Opferrolle, dass die Welt gemein zu mir ist. Nur dann kommt ein Aspekt hinzu. Und da sind wir beim Thema radikale Selbstverantwortung, wo ich auch ein großer Fan von bin. Ich benenne das auch und kann es auch sagen. Und wenn ich dann im Gespräch mit einer Freundin oder mit einem Partner bin, dass ich dann sage, ich bemitleide mich jetzt richtig selbst, nur dass du es weißt. Ich bin jetzt hier in meiner Opferrolle. Das ist ja eine Form von auf eine Metaebene zu gehen und mich von außen zu betrachten, dass ich gerade sehe und akzeptiere, ja, ich bemitleide mich, das ist okay, aber ich weiß auch, dass ich das tue. Und das schafft Raum. Und das schafft eben, nimmt was weg.
Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär.
Herzlich willkommen zu den Führungsgefühlen. Schön, dass ihr dabei seid. Meine Gästin heute ist eine Frau, die in der Welt der Medien und des Marketings zu Hause ist und die die richtig große Agenturwelt kennt. Sie arbeitet als Global Director People für die Media Plus Data Agentur. Die gehört zu 100% zu Serviceplan, eine der größten Werbeagenturgruppen in Europa. Ich freue mich, dass sie hier ist und ihre Erfahrungen mit mir und mit uns teilen möchte. Herzlich willkommen, Corinna Gaschke.
Hallo Christiane, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du sie angenommen hast, Corinna, und dass wir jetzt hier zusammengefunden haben. Corinna, ich habe gesagt, Medienwelt, da bist du im Moment zu Hause. Du bist aber von Hause aus Psychologin, seit vielen Jahren in der Welt des Marketings und der Medien tätig. Du hast Führung an ganz unterschiedlichen Positionen gelebt und erlebt. Und für dich spielt etwas eine Rolle, was du den Human Touch nennst. Deswegen, bevor wir mal reinhören und du erzählst, was dich denn in deine heutige Position geführt hat, was hat dich denn heute schon menschlich berührt?
Also mich berührt fast jeden Morgen menschlich was, weil ich es liebe, aus der Haustür zu gehen und so kurze Momente zu schaffen, wo man mit Menschen sich in die Augen guckt, sei es an der Kasse oder jetzt zum Beispiel, also man trifft mich häufig im Fitnessstudio, das kann ich gleich dazu sagen. Und ich bin so jemand, auch das gebe ich zu, obwohl ich sonst versuche, mich gesund zu ernähren, trinke ich immer diese Proteinshakes. Ich liebe die so ein bisschen als Guilty Pleasure am Morgen. Und da hatte ich letztens einen auch jetzt die Woche, der gesagt hat so, ja, also ich mache dir den besten Shake und der wird richtig gut schmecken und so cremig sein und so. Und das hat mich irgendwie, der hat so das geliebt, dieses das zu machen irgendwie. Und ich mag das total gerne, dann in Verbindung zu gehen und auch Feedback zu geben. Und ich meinte dann gleich so, hey, dir macht's richtig Spaß und ich freue mich voll, dass du das so mit halt Liebe machst. Und dann meinte er, ja, natürlich, das muss doch auch so sein. Und das sind so die Punkte, die ich irgendwie schätze. Und vielleicht noch eine kurze Sache, die mich auch berührt hat. Ich war gestern beim Arzt und Check und dann kam die Ärztin rein. Ich habe schon gesehen, sie ist ein bisschen älteren Jahrgangs und wir kamen irgendwie ins Reden. Sie hatte
kein Altersbashing.
Nee, überhaupt nicht. Aber man hat einfach, die war top, die Frau. Aber man hat gesehen, eigentlich müsste wahrscheinlich nicht mehr arbeiten.
Okay.
Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen, dann hat sie erzählt, wissen Sie, ich kann die Finger nicht davon lassen. Ich finde das so toll, den Leuten irgendwie noch Herzkatheter und was weiß ich nicht zu legen. Und die war wirklich klasse. Und am Ende haben wir 45 Minuten geredet, was sicherlich in kein Krankensystem reinpasst. Und es war einfach toll. Ich habe so viel über sie erfahren und über die Medizin abgetaucht. Und das sind die Momente, die ich total schätze und die gleich am Morgen meinen Tag schön machen.
Wir sind eigentlich mittendrin und voll anschlussfähig. Bist du da an meinen Themen, diese Verbundenheit oder diese Verbindung herstellen und diesen Kontakt aufnehmen. Und wir werden mit Sicherheit darauf zurückkommen. Aber jetzt spulen wir ganz kurz zurück an deinen Anfang und an meine Einstiegsfrage an dich. Was oder wer hat dich denn in die Position geführt, in der du aktuell bist?
Ja, wie es so häufig ist, es gab nicht die eine Person, die mich da irgendwie hingeführt hat. Ich habe ja irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren eine Ausbildung gemacht zur Werbekauffrau und habe so gesehen in der Marketingwelt auch gestartet. Aha. Und habe in Berlin gelebt, dort im Marketing gearbeitet. Und dann habe ich immer eine Mitfahrgelegenheit gehabt von Berlin nach Hamburg. Da aus der Gegend komme ich nämlich. Und diese Mitfahrgelegenheit, der Fahrer hat beim Robert-Koch-Institut gearbeitet und war Psychologe. Und wir beide haben irgendwie eine coole Connection gehabt und ich bin öfter mit ihm gefahren und ich hatte immer schon dieses Bedürfnis, wenn ich nochmal studieren gehe und was anderes mache, dann wäre es wahrscheinlich das Psychologiestudium. Aber so richtig getraut habe ich mich dann auch nicht, weil ich war schon 25 und dachte, jetzt bin ich zu alt fürs Studium. Süß. Und dann, ja, genau, habe ich dann auch erkannt. Und dann habe ich irgendwie mit ihm immer geredet und ich dachte, mein Gott, warum eigentlich nicht? Man kann doch ganz easy den zweiten Bildungsweg in Anführungsstrichen nochmal starten. Und das hat mir nochmal den letzten Schubs gegeben. Und so habe ich mich in München dann auch beworben für Studium an der LMU und habe meinen Fulltime-Job, den ich hatte, Sicherheiten in Berlin, alles hinter mir gelassen und bin ab nach München. War keine leichte Zeit, wenn man Wahlberlinerin ist, dann nach München zu gehen. Ich sage es ganz ehrlich, jetzt liebe ich es, deswegen kann ich es auch sagen. Und habe das Studium aufgenommen und hatte dann die Möglichkeit, bei der Fraunhofer-Gesellschaft zu arbeiten. Währenddessen, da habe ich ganz gut diesen Move gemacht, also ins HR zu gehen bei der Fraunhofer-Gesellschaft. Aber dort war ich allokiert beim Personalmarketing. Das heißt, es war eine Win-Win-Situation, weil ich hatte sehr viel Marketing-Erfahrung und konnte aber in HR-Abteilung reingehen. Da habe ich dann gearbeitet, habe währenddessen meinen klinischen Master gemacht in Psychologie und habe mir auch einfach auf theoretischer Ebene ganz viel gegeben, wissenschaftliches Arbeiten, auch meiner Klinik zu arbeiten, all diese Punkte. Und dann hat sich's relativ schnell ergeben, nachdem ich dann als Personalreferentin gearbeitet hatte, dass ich jemanden kannte, der jemanden kannte, die jemanden gesucht hat, der Personalmarketing, aber auch Personalentwicklung hier in dieser Agentur sucht. So. Und so bin ich hier irgendwie aufgelaufen und hatte dann die Möglichkeit, und deswegen hast du ganz recht, ich bin hier im Medienbereich sehr stark zu Hause bei der Media Plus. Ich arbeite in dem Fachbereich mit dem People-Wissen und habe meine Stelle damals begonnen. Und da vielleicht auch nochmal, was hat mich auch dahin gebracht, dann auch, wo ich jetzt bin. Ich hatte eine ganz tolle Chefin, die arbeitet auch immer noch hier. Und bei der habe ich einfach eine sehr gute Zeit gehabt, sehr viel gelernt und vor allem hat die eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht damals. Und das hat auch nochmal für mich so einen Raum eröffnet, wo ich dachte, ah, das ist interessant. Das Psychologiestudium ist eher theoretischer, naturwissenschaftlicher Gestalt. Und dieses systemische Coaching, das könnte auch nochmal was für mich sein. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal später drauf, weil das hat für mich ganz viel im Praktischen und auch im Thema sich selber kennenlernen für mich ausgemacht. Und da habe ich viel lernen dürfen. Und jetzt bin ich fast 10 Jahre da. Und was an dieser Agenturgruppe sehr schön ist, wenn das eine nicht mehr so passt, dann zieht man weiter und geht vielleicht in die nächste Agentur und kann dort mit neuen Herausforderungen und neuen oder den Kompetenzen, die man hat, nochmal weiterentwickeln. Und so bin ich in die Rolle gekommen, dann auch recht schnell, dass ich Führungskraft von Führungskräften sein durfte, auch wieder durch eine Geschäftsführerin, die an mich geglaubt hat, die gesagt hat, Corinna, willst du das nicht machen? Ich glaube, du kannst das. Das habe ich dann gemacht und so ging es immer weiter. Also ich hatte viele tolle Menschen, die mir Räume eröffnet haben, die mir Perspektiven aufgemacht haben. Und da bin ich hingegangen.
Das ist ein guter Punkt. Du hast quasi vorweggenommen, was ich jetzt als Frage anschließen wollte. Du hast viele Leute gehabt, die dir Räume eröffnet haben, die dir Perspektiven gegeben haben, die auch was in dir gesehen haben. Übrigens was sich wie ein roter Faden durch viele meiner Gespräche zieht, dass Führung von Führung gemacht wird. Also dass Führungskräfte einen ganz erheblichen Einfluss darauf haben, wie Menschen sich dann selber in Führungsrollen hineinentwickeln. Was ich aber eigentlich fragen wollte, ist, da haben dir Leute Räume aufgemacht und du bist da hingegangen. Was hat dir denn die Zuversicht oder den Mut oder vielleicht auch einfach die Lust gegeben, in diesen Raum reinzugehen? Weil muss man ja nicht, kann man ja vielleicht auch zögern oder ablehnen.
Ich habe gerade geschmunzelt, man sieht es ja nicht bei einem Podcast, aber als du es gesagt hast, Führungskräfte machen Führungskräfte. Denn tatsächlich wollte ich nie Führungskraft werden.
Super Voraussetzung.
Das ist ja aber bekannt, ich kann das sagen. Weil ich immer so ein bisschen dieses Feeling hatte von, als Führungskraft ist es wichtig, stabil zu sein, war damals so mein Glaubenssatz. Mhm. Und irgendwie immer mit guter Laune ins Büro zu kommen. Weil ansonsten, es kann ja nur nicht sein, dass meine Mitarbeitenden darunter leiden, dass ich mal einen schlechten Tag habe. So, und das habe ich sehr ernst genommen. So. Und deswegen dachte ich, nee, und dann sind da Menschen, die immer was von mir wollen und muss ich mich um die kümmern. Das war so ein bisschen die Idee. Also von daher war ich eigentlich erstmal gar nicht eingestellt. Psychologie mit Menschen, gar keine Frage, aber bitte nicht in Verantwortung die ganze Zeit. Jetzt auf deine Frage zurückzukommen, was hat mir den Mut gegeben? Ich würde über mich sagen, auch wenn man das erste Mal vielleicht, wenn man mich kennenlernt, nicht so denkt, ich bin eine viel ängstlichere Person, als man glaubt. Also erstmal bin ich auch eher hadernd und zaudernd und regelrecht so, oh Gott, das werde ich niemals schaffen. Und das hatte ich schon häufiger. Aber was bei mir gut ist, ich lerne aus guten Erfahrungen. Eins nach dem Beispiel, als ich in Berlin dann mich beworben hatte für das Studium, das war ja noch total lang hin, ne? Also man schickt ja diese Bewerbung für die Immatrikulation irgendwie 3-4 Monate vorher ab. Und so mache ich es irgendwie immer. Ich denke so, ach, das ist noch 4 Monate hin, das ist noch ein halbes Jahr hin. Das ist doch, also da kannst du immer noch 4 Monate Nein sagen. So, und das gibt mir so einen Schutz, erstmal damit klarzukommen. Bis der Tag X da ist, und ich weiß es noch, als ob es gestern war, ich saß vor einem Café in Berlin mit meinem alten Chef, der auch im Grunde mein Mentor geworden ist, so ein bisschen fürs Leben, wie eine Vaterfigur. Und ich habe gesagt, ich habe weinend da gesessen und habe gesagt, was habe ich hier nur getan? Ich habe einen sicheren Job aufgegeben, die Stadt, die ich liebe. Und jetzt gehe ich nach München, um dieses Studium zu machen. Erste Stunde Statistik, 3,5 Stunden. Ich habe nichts verstanden, auch da. Ich gebe es zu, ich bin weinend rausgegangen, habe damals beim Partner angerufen und habe gesagt, vergiss es, dieses Studium werde ich nicht bestehen. Und irgendwie habe ich aber immer so dieses, nee, was ich starte, das mache ich jetzt auch wieder Glaubenssatz, das ziehe ich durch. Nicht auf Biegen und Brechen, aber ich gehe mal durch. Weil meine Erkenntnis fürs Leben schon ist, nach Tiefen kommen Höhen. Das ist immer wieder so und man kommt durch. Und umso häufiger man sich traut, aus dieser, ich meine, du bist ja selber in dem Bereich unterwegs, ne? Comfort Zone, Wachstumszone, Panic Zone. Umso mehr man sich traut, auch immer mal zumindest einen kleinen Zeh, der dann vielleicht mal rüberschwappt in die Panic Zone, nicht sofort in die Comfort Zone zurückzugehen, sondern diesem schmalen Grat sich irgendwie zu bewegen, dann ist das ist the beauty of it. Da wächst halt so viel raus und das habe ich schon für mich sehr gut erkannt und versuche ich dran, weiter damit durchs Leben zu gehen. Mhm. Und das hilft mir immer auch, in Situationen zu gehen, wo ich erstmal denke, ja, werde ich wahrscheinlich nicht können, aber let's try.
Weil du von Comfort Zone und Panic Zone sprichst und von dieser Erkenntnis, dass auch nach einer schwierigen Zeit dann irgendwann wieder die Sonne scheint, es wieder leichter geht, dieses erstmal losgehen, sich vielleicht so ein bisschen damit trösten, zu sagen, es ist ja noch eine Weile hin, ne? Aber ich weiß gar nicht, ob es so einfach zu beantworten ist, dieses aus der Panic Zone nicht sofort zurückschnappen in die Comfort Zone, ja, also nicht wie von einer heißen Herdplatte gleich die Hand wegziehen und sagen, oh Gott, sondern tatsächlich das Dranbleiben. Was hilft dir dabei?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Es ist dieser schon seit Kind an, würde ich echt sagen, Erfahrungsschatz, dass die Welt nicht untergeht. Also es ist schon relativ kognitiv bei mir, was ja dann häufig kommt, ich atme es weg oder das mache ich gar nicht, kommt vielleicht noch irgendwann. Vielleicht nähere ich mich noch mal dem Atemtechniken-Thema, aber...
Ich mache dich mal bekannt mit Andrea Czerny, einer Gästin von mir, die kennt sich
da. Ja, gerne, sehr gerne. Ich weiß, da ist auch sehr viel Macht drin in diesem Atmungsthema. Ich bin ein recht kognitiver Mensch, also ich kann das dann gedanklich für mich halten. Also ich bin dann auch fertig, ne? Also das sieht man mir schon an und mein Partner erlebt das auch, wie es mir dann geht. Und ich bin auch down und ich habe auch Tage, wo ich schlecht drauf bin. Es ist nicht so, dass es nicht wahrnehmbar ist, dass mich das jetzt stark berührt. Aber ich habe im Kopf, okay, es ist so und ich akzeptiere, dass es jetzt halt so ist. Mhm. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, mehrfach im Leben, die Welt geht sowieso weiter. Mhm. Also man geht nicht unter. Und was mir da vielleicht aber auch als Technik so ein bisschen einfällt, die ich nicht so bewusst mache, aber die so ein bisschen da drin steckt. Es gibt ja dieses so, in 3 Stunden, wie geht's mir dann da? Wie geht's mir in 3 Tagen? Wie geht's mir in 3 Wochen? Und wie denke ich in 3 Jahren darüber? Und ich wandere gerne, ich bin viel in der Natur auch. Und glaube, dieses Erlebnis kennen ja fast alle, die viel in der Natur sind. Wenn man dann so auf dem Berg steht, merkt man ja, wie klein man ist. Ich will jetzt nicht so pathetisch klingen, aber...
Total, das ist es. Ne?
Man ist so ein kleiner Mini-Punkt auf dieser Welt. Who cares, ob ich diese Sache jetzt stehe oder nicht? Und das ist dann schon, ich werde dann manchmal ein bisschen, vielleicht sogar, ist auch ein starkes Wort, aber fatalistisch, dass ich sage, mein Gott, ich gehe von dieser Welt. Keiner wird sich mehr erinnern. Aber mir hilft das in dem Moment dann schon, das einzusortieren, dass es nicht so wild ist. Mhm. Und dass selbst wenn ich es nicht schaffe, dann wird sich auch keiner mehr dran erinnern, spätestens in 1 Jahr oder 2 Jahren.
Ja, cool, danke. Das heißt, ich habe verstanden, bei dir ist es tatsächlich eine, ich nenne es mal, rationale Leistung, die du erbringst. Es ist ein Abrufen von positiven Erfahrungen, die du gemacht hast und es ist ein Einordnen in einen Kontext, in einen größeren Kontext. Was ich total spannend daran finde und auch super, weil wir nicht abgesprochen sind, aber, also es heißt ja Führungsgefühle, du rührst nicht in Gefühlen rum, sondern mit dem Gefühl von Angst oder vielleicht zurückschrecken wollen von dem, was sich unbequem und ja schrecklich anfühlen mag, gehst du denkerisch ran. Und das ist eigentlich tatsächlich ein Trick, weil man kann anders fühlen, also man kann es ausprobieren, indem man zu einer anderen Bewertung der Situation kommt. Also indem man es zumindest mal ausprobiert, wie es sich anfühlen würde, wenn ich zum Beispiel nicht mehr sage, oh, das ist ja ganz schrecklich, sondern indem ich vielleicht sage, das ist schade. Und dann fühlt es sich schon anders an. Und dieses Denken, ja, das scheint mir bei dir echt eine Rolle zu spielen und zu helfen.
Also es ist total spannend, dass du das sagst, Christiane. Ich fühle mich, als ob wir zwei jetzt ein Coaching zusammen eigentlich machen schon, weil ich auch total viel lerne, auch über mich selbst, weil ich würde noch eine Komponente hinzufügen zu dem der rationalen Benennung auch, ne, dass das schon Macht hat, wie benenne ich das? Und ich würde noch hinzufügen, das Thema in unterschiedlichen Ebenen zu denken und sich selbst zu sehen. Weil das eine ist, also du kannst dir sicher sein, ich bemitleide mich schon auch gerne mal selbst. Also ich bin schon dann auch so
schön
in dem Tal der Tränen und bin traurig und sehe mich in der Opferrolle, dass die Welt gemein zu mir ist. Nur dann kommt ein Aspekt hinzu. Und da sind wir beim Thema radikale Selbstverantwortung, wo ich auch ein großer Fan von bin. Ich benenne das auch und kann es auch sagen. Und wenn ich dann im Gespräch mit einer Freundin oder mit einem Partner bin, dass ich dann sage, ich bemitleide mich jetzt richtig selbst, nur dass du es weißt. Ich bin jetzt hier in meiner Opferrolle. Ich möchte da jetzt auch mal drin sein, aber ich weiß auch darum. Mhm. Also du musst nicht mir Hilfestellung geben oder mich irgendwie, das hat man ja als andere Person häufig, dass man denkt, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Wie kann ich jetzt helfen, dass sie wieder fröhlich ist? Ne? Und ich will dann vielleicht gar nicht fröhlich sein und der andere muss ich auch keine Mühe geben, dass er mich irgendwas tut, um mich fröhlich zu machen, sondern es ist okay. Und deswegen, was ich meine mit auf unterschiedliche Ebenen zu gehen, das ist ja eine Form von auf eine Metaebene zu gehen und mich von außen zu betrachten, dass ich gerade sehe und akzeptiere, ja, ich bemitleide mich, das ist okay, aber ich weiß auch, dass ich das tue und das schafft Raum und das schafft eben, nimmt was weg.
Total. Also du hast gerade etwas beschrieben, was ich den Dreiklang der Selbstführung nenne. Selbsterkenntnis, Selbstbegleitung, Selbstverantwortung. Nur wenn ich quasi erkenne, wie ich gerade unterwegs bin, ja, ich möchte mich jetzt selbst mitleiden und mich dabei selbst begleite, indem ich zumindest irgendwie sagen kann, ist okay, dann kann ich auch Verantwortung dafür übernehmen oder kann entscheiden, ob ich die Verantwortung übernehmen will oder dann vielleicht doch was anders mache. Ich würde gerne nochmal beim Thema Selbsterkenntnis einen kleinen Moment bleiben. Du hast nämlich vorhin ein Stichwort gesagt. Du hast vom systemischen Coaching erzählt, von der Ausbildung, die deine Chefin hatte, die du aber auch hast, wo es, ne, du hast gesagt, dieses sich selber kennenlernen. Was würdest du sagen, du hast ja schon ansatzweise beschrieben, welche Rolle spielt diese Selbsterkenntnis für Führung?
Ja, eine sehr große. Also das Thema, den Satz ist ja auch allgemein hin, hoffe ich zumindest, bekannt für die Führungskraft. Vor Führung steht Selbstführung. Und das ist, finde ich, elementar. Denn nur wenn ich mich selber gut kenne und, also wie viel kann man sich gut kennen, das sage ich gleich mal dazu, ne? Also ich habe mal jemanden getroffen, der hat gesagt, ich bin zu 90% selbstreflektiert. Da dachte ich,
großer blinder Fleck.
Genau, weiß ich so genau. Also ich finde immer, wenn man irgendwie so im ganz unteren ein- bis zweistelligen Bereich unterwegs ist, dann denke ich immer schon, ist man richtig gut dabei, weil ich habe unendlich viele blinde Flecken von morgens bis abends. Da kommt dann das Psychologiestudium. Wir sind halt die meiste Zeit des Lebens unbewusst und reagieren, funktionieren und nur ganz wenig bewusst. Aber um darauf zurückzukommen, deswegen ist es so wichtig, sich gut zu kennen, weil man ist ja nun mal jeden Tag mit den Leuten in Beziehung. Und wenn ich weiß, was mich triggert, wenn ich vielleicht auch verstehe, warum ist bei diesem Mitarbeiter, dass ich da total floate und ne, dieses MeToo ist mir sehr ähnlich, kann ich gut mit umgehen, stelle ich vielleicht auch häufiger ein. Das kennt man ja aus dem Recruiting. Und vielleicht gibt es dann den anderen, mit dem ich irgendwie immer verhakel und irgendwie mich in Situationen bringt, wo ich mich aufrege. Und da mal zu forschen und darum zu wissen, naja, zum Beispiel hat Ähnlichkeit mit jemand aus meiner Familie, wo ich dann immer schon Streitigkeiten habe. Dann kann ich darauf anders reagieren. Und darum geht's, weil es soll ja schon eine Form, im besten Fall, ich meine, die Welt ist nicht fair, man ist nicht zu allen Menschen gleich, das ist eine Illusion, ja, das geht nicht, kann ich alles objektiv beurteilen. Aber das macht, finde ich, total viel aus. Und was auch hinzukommt, ich finde, umso besser man sich kennt und sich auch wohlfühlt damit, das mal vor seinen sowohl Chefs, aber auch Mitarbeitern oder auch von Mitarbeitern in der Gruppe, sich zu öffnen, Stichwort vulnerabler Führungsstil, schafft das auch Freiraum, weil man auch erkennt, okay, meine Führungskraft ist auch nur ein Mensch und es macht ja auch eigentlich total sympathisch, wenn jemand sagt, du weißt du, also ich zum Beispiel, und das wissen hier auch alle, deswegen passt auch gut mit dem Podcast, ich rede immer ganz gern viel und nehme mir dann manchmal zu viel Raum und ich sage dann auch zu den Leuten, hey, du kannst mir direkt dazwischen reden, wenn du sagst, so reicht jetzt, ich möchte jetzt eigentlich gerade was sagen, weil ich es dann halt vielleicht nicht so bewusst mitbekommen habe und dann schafft es Freiraum. Und schon hat man einen Konfliktherd weniger.
Ja, absolut. Die eigenen Grenzen zu kennen, heißt auch Freiraum für andere zu schaffen.
Mhm.
Ja, ich glaube, kann man so sagen, oder? Kann man?
Ja, es klingt irgendwie lustig, habe ich so auch in der Art noch nicht gehört.
Ja, ich
aber
auch
ja.
nicht, es kam mir gerade.
Doch, absolut. Es geht doch ganz viel eigentlich um Abgrenzung und gerade im Führungskontext auch um Klarheit. Weil in dem Moment, wo ich selber nicht mit mir klar bin und so rumschwimme, wie soll der andere dann wissen, wie weit er gehen kann und wo er eine Grenze überschreitet, wo man nicht erkennt, wo eine Grenze ist?
Absolut.
Und das, finde ich, ist auch eine der schwersten Aufgaben, klar zu sein. In der Kommunikation, in dem, was ich überhaupt will, weil das bedeutet auch wieder kognitive Ressourcen, die ich da benutzen muss, um für mich das erstmal zu durchdenken, dass ich klar sein möchte und was ist jetzt die Klarheit da drin, was ich hier will. Und da sehe ich auch ganz viel Missverständnis in der Kommunikation, die hier jeden Tag passiert.
Absolut. Also dieses Thema Klarheit ist auch eins, was mich sehr beschäftigt und was viele meiner Coaches beschäftigt und was wirklich ein Thema ist. Also wenn wir hinten anfangen, wie kommuniziere ich das eigentlich? Also wie kann ich in meiner Kommunikation möglichst klar sein, in Klammern, und die Angst ausschalten, dass diese Klarheit andere verletzt, mich rausschießt, mich unbeliebt macht? Aber ich finde, eine ganz, ganz große Herausforderung ist auch die davor, diese eigene Klarheit überhaupt zu gewinnen. Und ich finde, ganz oft ist das total schmerzlich, weil man ja auf Punkte bei sich selber gucken müsste, die man vielleicht auch gerne ausblendet. Ich rede mal von mir. Im eigenen Kontext, so hin und wieder, werfe ich auch ganz gerne eine Nebelbombe, um mich selber nicht so genau angucken zu müssen.
Klar.
Und das zeichnet das Bild dann etwas weicher und macht es oft erträglicher, ne?
Ja, voll. Ja, und das Schöne für einen selbst, in dem Moment, wo man die Nebelbombe wirft, kann man ja dann eben halt weglaufen und dann ist der Raum erstmal da und Ungewissheit und der andere hat keine Idee. Aber ja, da so. Total,
ja.
100%.
Ja.
Schafft kurze Erleichterung, das ist der Punkt.
Okay.
Und dann holt es einen von hinten ganz schnell wieder ein.
Ja. Also bevor wir jetzt hier bei diesen Geständnissen von uns
stimmen, wir sind noch ein bisschen früh, oder? Das wollen wir erst zum Schluss machen.
C aus P weitermachen. Du hast vorhin noch ein Stichwort geliefert, ganz am Rande. Du hast von deinem Mentor gesprochen, der für dich von ganz großer Bedeutung war. Offensichtlich, ich weiß nicht, Frage, hat dich das so geprägt, dass du selber ein Mentoring-Programm aufgesetzt hast, mitbegründet und geleitet hast? Und welche Rolle spielt Mentoring im Führungskontext? Für dich persönlich als Führungskraft, aber auch wenn du es veranstaltest für andere Führungskräfte?
Ja, das stimmt. Ich hatte hier die Möglichkeit vor jetzt, ja, in Corona hat es gestartet, deswegen war es so ein bisschen versetzt dann leider. Aber vor 7 Jahren haben wir mit der Planung mit tollen Kollegen von mir gemeinsam eben Mentoring-Programm aufzusetzen, auch über unterschiedliche Standorte hinweg in Dachregionen. Und komme ich gleich nochmal drauf auf dieses Mentoring-Programm. Vielleicht eben erstmal mein Mentor, den ich in Berlin hatte, der auch wirklich so eine Vaterfigur geworden ist. Ich finde, Mentor hat vor allem in meiner Welt etwas damit zu tun, auch ich gucke mir etwas ab. Also ich nehme was mit. Ich finde nicht alles toll, was der macht. Das gleich mal vorweg. Das ist keine Glorifizierung. Das würde ich auch jedem raten, der ein Mentoring macht. Das sind auch eben nur Menschen. Aber es geht darum, ja von der Erfahrung der anderen zu lernen und für sich was rauszunehmen, was man gerne vielleicht mitnehmen möchte, in welche Rolle auch immer. Und ich sag dir mal ein Beispiel. Ich war da in einem Handelsunternehmen in Berlin, Lebensmittel-Bio-Bereich. Und da sind ja logischerweise immer die Verkäufer gekommen und wollten ihre Produkte in unsere Läden bekommen. Und die waren ja so gesehen Bittsteller, wenn man so möchte, ne? Und mein Chef, ich hatte immer eine Tätigkeit, wenn jemand zu Gast kam, musste ich unbedingt Geschenketüten packen, dass ich dann auch seine Assistenz war. Ja, weil jeder,
Geschenketüten für die Gäste.
Richtig.
Also wie beim Kindergeburtstag so, guck mal, das kriegst du.
Also so. Ja, also vielleicht jetzt nicht mit den kleinen Süßigkeiten in einer Plastiktüte. Aber wir hatten eine natürlich gebrandete Tüte und dann haben wir so ein Lager gehabt, wo wir einfach Dinge von uns, die irgendwie nett waren, bestimmte Schokoladen oder was weiß ich, da war immer ausreichend Geschenketüten da, weil für ihn war es so, es kommen Leute zu uns, ich möchte, dass sie sich wohlfühlen und Die Gespräche waren manchmal hart. Natürlich waren die hart, weil es wurden Preise verhandelt. Da ging es richtig zur Sache. Und der war auch noch eher so alte Schule, dass man da auch mal so ruhig lauter werden konnte. Mhm. So. Aber dann war es Business vorbei und du bist zu uns gekommen. Wir möchten, dass du dich wohlfühlst, Gastfreundschaft. Und schön, dass du da warst und hier bekommst jetzt auch noch was mit. Und die Leute haben sich immer so gefreut, weil sie ja selber eigentlich nervös waren, dass sie jetzt, sie haben ja Geschenke mitgebracht, weil sie wollten uns ja was verkaufen. Aber das hat keine Rolle gespielt. Er hat jeden Menschen so ernst genommen, der da kam und hat so viel Aufmerksamkeiten gemacht und Geschenke und man hat einfach gespürt, wie er Menschen liebt. Und das hat mich total positiv beeinflusst und fand ich so schön. Jetzt muss ich zugeben, ich habe hier nicht für jeden Geschenketüten, der mal zu vorbeikommt. Das wäre jetzt die schöne Story of it gewesen. Aber wir sind ja Dienstleister, wir haben hier nicht so viele Dinge zu meiner Rechtfertigung. Aber ja, was ich von ihm gelernt habe, ist dieses absolut, es ist total egal, wer vor dir steht. Er liebt die Menschen so, wie sie sind und das fand ich total schön. Ja.
Das heißt, dein Mentor hat dich vor allen Dingen auf der Personenebene auch inspiriert und geprägt und weniger auf der fachlichen?
Doch auch, aber kann ich auch nochmal einen Satz zu sagen, nur das ist etwas, was mir so stark bei ihm als Persönlichkeit hängen geblieben ist. Ich habe es ja gerade gesagt, auch im Business hat er sehr bewusst Rollen angenommen. Ja, im Sinne von jetzt mache ich die Verhandlungsperson und das ist meine Form der Kommunikation. Er war auch sehr bewusst, wie er mit welchem Typus Mensch gesprochen hat. Und das hat nichts damit zu tun mit Manipulation oder so, sondern ganz im Gegenteil, im Sinne von auf welcher Ebene schwingt die Person, ist sie eher sachlich unterwegs oder ne, Vier-Ohren-Modell, wo hört jemand hin, wie nimmt er was wahr? Da gibt es ja ganz viel, auch so Typen, PCM, Process Communication Model, whatever. So, und wen habe ich vor mir? Und das konnte er auch sehr gut. Und das habe ich mir schon auch mit abgeguckt, würde ich mal sagen, zu versuchen, okay, wen habe ich hier vor mir sitzen? Und wie kann ich auch für das Unternehmen und für uns und für die Verhandlung das bestmögliche Ergebnis rausbekommen, dem ich mich ein bisschen auf ihn auch einschwinge. Passt ja auch zum Coaching natürlich. Ne?
Ja, das stimmt. Also nochmal Mentoring für dich, deine ganz persönliche Erfahrung ist, neben dem Fachlichen, auch auf der persönlichen Ebene, was zum Abgucken und zum Lernen. Inwieweit hat dein Mentor dir emotionale Unterstützung gegeben?
Jetzt machst du einen Dreh, ist lustig. Ich habe gedacht, jetzt kommen wir sozusagen auf das Serviceplan-Mentoring zu sprechen. Kommen wir gleich.
Naja, vielleicht bietet es ja genau diese emotionale Unterstützung, könnte ja sein.
Ja, das Ding ist, ich habe ja bei uns selbst noch nie einen Mentor in dem Sinne gehabt, weil ich habe es ja immer ausgerichtet. Und dadurch bin ich selber nie in den Genuss gekommen, selber hier ein Mentoring zu tun. Aber ich krieg's zusammen. Also emotional hat er mich total unterstützt. Also ich habe auch da eine Situation, er ist dann irgendwann gegangen und ich bin noch geblieben. Das war für mich total hart. Und da hatten wir auch wieder mal ein Meeting und da habe ich danach auch gesagt, ich so, du, ich werde das nie so ersetzen können wie du. Da war ich noch im Marketing auch, ne? Also ich war Marketingassistentin. Und da hat er gesagt, du, glaub mir, du wirst das können. Ich weiß, dass du es kannst. Es steckt in dir. Du bist jetzt noch jung, aber du wirst deinen Weg finden. Und hat ja schon so einen Pep-Talk eigentlich gemacht. Und in dem Moment habe ich das auch gebraucht. Und da wusste ich auch, ich kann mich auf ihn verlassen, auch wenn er weg ist. Ich habe, wie gesagt, bis heute mit ihm Kontakt. Er ist über 70. Und der hat unglaublich viel Geduld. Das ist auch etwas, so gerade wenn halt dann so schwierige Phasen waren. Und das hat einen schon noch emotional immer wieder aufgefangen. Er hat einen da nie hängen lassen, sondern er hat sich auch verantwortlich gefühlt. Und ich glaube, das ist ja auch was, was ich auch hier beobachte bei unseren Tandems, die wir haben. Die haben teilweise, so 5 Jahre machen wir das jetzt. Und wir haben Tandems, die sind seit 5 Jahren im regelmäßigen Austausch. Und das sind natürlich die schönsten Momente auch als jemand, der das organisiert, dass wir die Leute treffen und die zu uns kommen und sagen, also wie habt ihr das geschafft? Ihr habt den besten Mentor, die beste Mentorin für mich rausgesucht. Wir passen so gut zusammen. Wir haben immer noch Kontakt. Wir treffen uns alle 2 Wochen. Ich bin immer im Austausch und du siehst, wie glücklich die Leute sind, diese Person an ihrer Seite gefunden zu haben. Und auch andersrum, auch MentorInnen sagen uns, ich habe so viel gelernt, dieses Reverse Mentoring. Wir sprechen das nicht aus, wir machen da kein Thema draus, aber es passiert natürlicherweise für die MentorInnen, da sind wir wieder beim Thema Selbstführung und Selbsterkenntnis, dass man doch trotzdem nicht alles weiß, dass sie auch von den jungen Leuten und von viel juniorigeren Positionen Dinge annehmen und wieder eine Perspektivenöffnung bekommen, die sie von ihren Mitarbeitern natürlicherweise aufgrund der Hierarchie nicht bekommen würden. Und das ist auch sehr, sehr schön und sehr wertvoll zu beobachten, wenn beide Seiten sagen, wow, ich habe so viel gelernt.
Das heißt aber tatsächlich, wer bei euch Mentorin wird. Ist Führungskraft auf einem bestimmten Level oder ist es egal, auf welcher Führungsebene man da ist? Wie gestaltet ihr das?
Genau, wir sind gestartet klassisch, würde ich sagen. Und zwar das Geschäftsführer und Geschäftsleiter, das sind sozusagen die beiden obersten Ebenen, in diese Mentor-Mentorinnen-Rolle wachsen können. Es gibt ein paar Direktoren auch, die da drin sind. Das liegt dann aber darauf, weil sie Fachkarriere gemacht haben und sehr lange schon, aber im Grunde wie so eine Geschäftsleitung auch sind, mit drin sind. Und bewerben kann man sich als Mentee ab Mid-Level, weil wir sagen, wenn du Trainee und Junior bist, dann hast du noch andere Sorgen. Da geht es wirklich darum, erstmal hier anzukommen, sich mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen, mit dem Fach. Da haben wir ein großes, großes Onboarding-Programm. Dementsprechend geht es darum, erstmal das aufzusaugen. Und dann ab Mid-Level geht es ja so los. Dann weiß ich schon fachlich recht viel, habe Kundenkontakt, bin schon ein bisschen, habe an Souveränität gewonnen, bringe vielleicht schon den Trainees was bei. Und dann kommt ja so ein bisschen das Soft-Skill-Thema, was ich eigentlich viel lieber Hard-Skill nennen würde, weil soft sind die allemal nicht, die Themen, die man da lernen muss. Mhm. Diplomatie, Kommunikation, ganz zwischenmenschlichen Themen. Und das fängt dann ja so an. Ja, so, okay, wie kann ich denn vielleicht anders besser kommunizieren? Wie kann ich Konflikte lösen? Wie kann ich Feedback geben? Und da hilft's total, ein Gegenüber auch mehr zu haben und vielleicht eben nicht mit seinem Chef das zu besprechen, weil der Chef bewertet mich, ja?
Ja.
Da bin ich dann eben nun mal logischerweise nicht so offen. Und ich habe einen Mentor an der Seite, der frei ist, wo ich mich frei fühle, offen zu reden im besten Fall. Und was wir bewusst auch entschieden haben, das in-house zu machen, weil wir hatten vorhin Mentoring mit extern. Das heißt, wir haben mit großen Unternehmen in Bayern, sag ich jetzt mal, Austausche gehabt. Das wurde auch geleitet von einer Agentur. Das war auch gut. Das hat andere Vorteile. Aber wenn man es intern macht, ist der Vorteil, dass die, die bei uns Geschäftsführer und Geschäftsleiter sind, dass wir haben hier sehr viele Lebensläufe, die vom Trainee zum Geschäftsführer geworden sind. Das heißt, die wissen, wie funktioniert das Unternehmen, wo sind die Stellschrauben, wo sind die versteckten politischen Themen, auf die man vielleicht auch achten muss, wie geht die große Bühne der Media. Und das hilft den Leuten sehr, weil ansonsten haben sie kaum die Möglichkeit, solche Insights zu bekommen.
Ja, der Titel, den ich da gerne gebe, ist Organisationskompetenz. Also nicht im Sinne von aufräumen, sondern von die Organisation, die Logik der Organisation, in der ich unterwegs bin, zu verstehen, zu wissen, wie sie tickt und das dann auch weitergeben zu können. Das ist tatsächlich eine Menge wert und macht am Ende auch was damit, wie es mir darin geht, ja, und wie es mir emotional geht. Ich würde gern nochmal einen Schwenk machen, auch wenn das Mentorenprogramm total spannend ist und ich da eigentlich gerne noch bleiben würde. Aber du hast vorhin noch was gesagt in deiner Vorstellung. Du hast Führungskräfte geführt.
Ja.
Was ist da aus deiner Sicht die größte Herausforderung für dich gewesen?
Für mich?
Mhm. Für dich als Führende von Führungskräften.
Ich habe es ehrlich gesagt immer als die bestmögliche Variante für mich empfunden, um ehrlich zu sein. Um dann das Thema einzusteigen, ich kann ja auch gerne sagen, warum, weil ich habe es ja zu Beginn schon gesagt, ich wollte eigentlich nicht unbedingt Führungskraft werden. Aus diesem Aspekt heraus, in den Team zu haben, wo ich jeden Tag drin bin, wo ich jeden Tag reingehe, wo vielleicht, wenn ich mal nicht so gute Laune hat, hatte ich früher noch die Vorstellung, ich müsste dann so gute Laune tun und die wollen was von mir, das sind noch junge, sehr junge Leute, mit denen ich irgendwie vorne beginnen muss, so. Und dann habe ich ja eben diese Möglichkeit bekommen. Also ich hatte vorher auch schon Führungserfahrung gesammelt, ne? Auch mit sozusagen direkt Personen, die keine Führungskräfte sind. Mhm. Aber in dieser Rolle habe ich ja dann die Möglichkeit bekommen, eben Führungskraft von Führungskräften zu sein. Warum war das für mich so der Best Case, würde ich fast schon sagen? Also ich bin so dankbar für die Führungskräfte, die ich dort übernehmen durfte. Das waren 7 Teamleiter zu dem Zeitpunkt, also 7 Direct Reports. Jeder hat 5 bis 10 Mitarbeitende gehabt ungefähr. Das heißt, es waren 60 Personen. Und ich habe meine Arbeit aber mit diesen Directs gemacht. Die hatten ihr eigenes Team. Das heißt, deren Fokus im Alltag lag bei ihnen und ihrem Team. Ich war da nicht jeden Tag irgendwie präsent. Musste ich auch gar nicht sein. Ich konnte mich auch zurückziehen. Und das waren schon sehr seniorige und auch beim Thema Reflexion schon hatte ich Glück, sehr reflektierte Menschen da um mich zu haben, mit denen ich sehr offen sprechen konnte, mit denen ich vor allem auch einen Coaching-Führungsstil, wie es für mich natürlich Sinn macht, angehen konnte, den ich auch sehr klar beschrieben habe. Ich versuche auch heute noch sehr klar zu sagen, wenn wir sprechen über die Mitarbeitenden der Führungskraft oder auch über die Führungskraft selbst zu unterscheiden, mache ich hier gerade Prozessbegleitung, weil das ist eine gestandene Führungsperson. Ich muss dir nicht die Welt erklären, sondern ich versuche ihr zu helfen, ihre eigene Führungsqualität noch mehr zu schärfen durch gute Fragen, durch was willst du anders machen, wie willst du es überhaupt machen? Und dann gibt's aber auch Momente, wo natürlich eine Ansage kommt. Also es ist ja auch kein nur Kuschelkurs, sondern es gibt schon einen Unterschied zwischen ich mache gerade Prozessbegleitung, damit du wachsen kannst, weil du bist Führungskraft und ich lasse dir Raum, auch wenn ich vielleicht schon denke, wird nicht funktionieren, aber ich lasse dann ganz bewusst Raum, um damit die Person die Erfahrung selbst machen kann. Und manchmal bin ich auch überrascht, weil hat trotzdem funktioniert. Und dann gibt's aber auch Momente, wo sehr klar ist, so wird's gemacht. Also da gibt's kein Links und Rechts, das ist eine Ansage, das machen wir, eine Entscheidung von der Firma, eine Entscheidung von meiner Chefin. Eine Entscheidung, die wir als Team getroffen haben. Und da brauche ich nicht mit irgendwelchen Coaching-Themen um die Ecke kommen, sondern jetzt bin ich hier deine Führungskraft gerade und das ist die Entscheidung.
Woran?
Ich schaffe immer gut, in eine andere Richtung zu lenken.
Nee, alles gut. Also naja, also ich habe schon, für mich ist schon die Richtung, ne, der Ausgangspunkt, was war für dich die größte Herausforderung, Führung von Führungskräften zu sein, dass du erstmal sagst, also ich habe es gar nicht als weniger als Herausforderung erlebt, sondern eher als tolle Möglichkeit, mich da zu verwirklichen und mich mit meinen...
Ja, vielleicht ganz kurz, also nicht, dass das jetzt, weil das war schon weiterhin so. Ich hatte sehr viel Respekt vor dieser Aufgabe.
Naja.
Ich hatte das, was ich zu Anfang beschrieben hatte, auch da ging es mir so, boah, keine Ahnung, ob ich das stehe. Aber dann habe ich recht schnell gemerkt, dass halt diese Konstellation für mich mit meiner Persönlichkeit besser passt. Also würde ich jetzt ein Team übernehmen, wo ich alle Altersgruppen hätte, wo ich jeden Tag mit denen Daily Business habe, das wäre für mich von meinem Typus Mensch schwieriger.
Also das heißt, das ist ein Setting gewesen, in dem du dich sicherer gefühlt hast, was dir sozusagen stärker entgegengekommen ist. Und ich finde gar nicht, dass es so weit weg ist, was dir offensichtlich geholfen hat oder was dir offensichtlich passt oder zu dir passt, ist eben dieser Coaching-Ansatz in der Führung. Und der war da möglich. Und jetzt weiß ich nicht, höre nur ich das oder höre ich leise raus, dieser Coaching-Ansatz ist möglicherweise in einem in Anführungsstrichen normalen Team, wo du eben keine Führungskräfte führst, sondern ein operativ tätiges Team vielleicht weniger gefragt oder wie ist das? Also weil ich wollte jetzt nämlich fragen, wie unterscheidest du, bis wohin ein solcher Coaching-Ansatz in der Führung wirksam ist und wann du die Ansage brauchst, also eher eine direktive Führung brauchst?
Jetzt wäre spannend, wenn wir meine Führungskräfte da hätten, was die sagen würden, wie viel prozentual sie einen Coaching-Ansatz verfolgen, weil ich gehe mal davon aus oder weiß auch durch die ein oder andere Aussage, dass natürlich durch die Methodenkompetenz, die ich in meiner Coaching-Ausbildung lernen durfte, die habe ich ja meinen Führungskräften auch mitgegeben. Also ich habe auch sehr viele Themen, also Entwicklungsquadrat, inneres Team, all diese Buzzwords, habe ich aber auch meinen Führungskräften wirklich mitgegeben als Fachbereich. Sie haben verstanden, Führung ist auch ein Fachbereich. Und ich weiß doch, dass sie das auch angewendet haben, ne? Also in Teamkonstellation, wo es darum geht, Teambuilding zu machen oder auch mit Einzelpersonen in Entwicklungsgesprächen. Von daher, das haben sie auch getan, aber auch wieder sehr in einem geklärten Raum. Also wenn ein Entwicklungsgespräch stattfindet, dann hat das eine andere Stimmung, einen anderen Rahmen, als wenn ich eben in meinen Mitarbeitern im Daily Business bin. Und jetzt muss man ja dazu sagen, ich hatte dieses unglaubliche Glück, auf das Thema Leadership mich konzentrieren zu können. Meine Führungskräfte sind ja in der Mediaplanung zu Hause gewesen. Davon habe ich ja bedingt bis, sage ich immer so ein bisschen salopp, keine Ahnung. So, und die haben ja aber mit ihren Mitarbeitenden vor allem das fachliche Thema im Daily Business sehr stark durchgeholt. Und da glaube ich, wenn es jetzt darum geht, wie errechne ich irgendwelche KPIs oder wie erstelle ich einen korrekten Mediaplan? Wie bediene ich Tool X und Y? Weiß ich nicht, wie viel einem da der Coaching-Führungsstil dann gerade hilft, weil da geht's ja eben eher darum, den Leuten etwas beizubringen. Natürlich auf eine gute Art und Weise. Und natürlich kann man auch da Fragemethoden nehmen, Empowerment, wie würdest du es machen? Aber da geht's schon auch viel darum, so wird's gemacht. Da klickst du hier, da klickst du da und dann so funktioniert das Tool. Und ich habe im Kopf immer eine Wippe. Und eine Wippe in Bezug auf Fach versus Soft Skills oder Leadership Skills. Und wenn ich beginne, das hatte ich ja auch gerade schon angedeutet, in der Junior-Position, in der Mediaplanung zum Beispiel oder auch im Kreativbereich, ist ja egal. dann ist der Anteil, ja, sieht man jetzt nicht, aber ich habe gerade mein Daumen und Zeigefinger weit auseinander, dann ist am Anfang der fachliche Bereich einfach sehr hoch. Und da geht es viel darum zu lernen und eher vielleicht mehr Ansagen auch zu machen, damit die Person Sicherheit hat durch meine Führungskraft, die mir sagt, wie soll ich es machen? Erstmal. Und wenn ich eine Sicherheit habe in meinem fachlichen Wissen, dann wird diese Wippe sozusagen, wird das ja weniger das Fachliche, was ich lernen muss. Und dann habe ich auch mehr Raum, kreativ zu denken, vielleicht auch mal Dinge zu hinterfragen, ob das eigentlich alles so cool war, was man hier so mir beigebracht hat. Und dann wächst der Anteil der sogenannten eben Soft Skills, proaktiv zu sein, auch vielleicht mal konstruktive Fragen zu stellen, diplomatisch zu sein. Das wird viel stärker. Und ich glaube, das entwickle ich jetzt gerade so mit dir, weil ich habe da auch noch nie so konkret drüber nachgedacht. Aber ich glaube, da bietet es sich natürlich noch mal mehr an, den Coaching-Führungsstil mit ranzubringen, weil es geht ja da eben, der Person dabei zu helfen, sich selber besser kennenzulernen. Und das kann ich natürlich durch Fragetechniken viel besser Raum schaffen, mich selbst zu erkennen, was bin ich denn für Typ und was kann ich auch in meinen Soft Skills für das Team beitragen.
Wenn wir jetzt dabei sind.
Macht das Sinn für dich?
Es macht Sinn, ja. Und ich würde gern tatsächlich noch einen Moment dabei bleiben, das weiterzuentwickeln und muss dir ein Geständnis machen. Ich stehe nämlich zumindest diesem Schlagwort, ne, Coaching-Führungsstil eher zwiespältig gegenüber.
Mhm. Erzähl, warum?
Ja, überlege ich auch gerade, warum eigentlich. Also ich sag mal so, was für mich ganz klar dafür spricht, ist, dass gerade aus dem systemischen Coaching kommend es eine Haltung ausdrückt, wie ich Menschen begegne. Da geht es um Augenhöhe, da geht es um das Ernstnehmen des anderen, da geht es um das Hinhören auf Bedürfnisse, das echte Begegnen, das in Kontakt gehen, gehört für mich alles in Führung dazu. Die Techniken genauso. Ja, das ist was, was mir in Gesprächen weiterhilft, was mir in der Begegnung, in der Beziehungsgestaltung weiterhilft. Ich glaube, woran ich mich ein bisschen störe, ist tatsächlich dieser Begriff Coach, weil das für mich eine Rollenkonfusion ist. Denn tatsächlich, ne, wir reden ja gerade davon, wann schlägt es auch um und wann brauche ich die Ansage. Ich bin als Führungskraft eben nie nur Coach. Ich stehe faktisch in einem hierarchischen Verhältnis. Ich habe faktisch rein rechtlich keine Augenhöhe. Und ich kann das auf der Ebene der Zusammenarbeit und der Begegnung natürlich anders gestalten und ich kann das rauslassen. Ich kann aber nicht wegmachen, dass dieser Anteil auch da ist. Und ich gebe dir recht, ich muss das Setting klar haben. Ich muss sehr klar haben, in welchem Raum ziehe ich welche Werkzeuge und welchen Stil. Ich glaube, ich wehre mich ein bisschen dagegen, weil ich die Sorge habe, dass dieser Begriff des Coaches eben dazu verführt, zu vergessen, dass es da auch die andere Seite gibt, die aktiviert werden muss. Und ich bin zwiespältig, weil ich einfach viele Führungskräfte erlebe, die nett sein wollen zu ihren Leuten und die sich deswegen gerne als Coach verstehen und die Angst davor haben, Ansagen zu machen und die sich dann schnell hinter dem Begriff, ich habe ja einen Coaching-Führungsstil und ich bin total kooperativ, die sich dahinter verstecken und sich damit selber schützen. Und ehrlich gesagt, dieses Versteck, das würde ich gerne öffnen, würde sagen, nee, nicht in der Ecke verkriechen.
Ja.
Deswegen hadere ich da so ein bisschen mit.
Ja, also das kann ich zu 100% verstehen. Und ich finde, wenn man jetzt vielleicht nicht das schönste Wort dafür bemühen möchte, aber ich sag's trotzdem, viele denken, dass hinter dem Thema Coaching, und das ist ja auch ein Fluch, ein bisschen auch dieser ganzen Gilde, jeder kann sich ja Coach nennen. So, jetzt bin ich selbst ganz froh, dass ich dieses Psychologiestudium machen durfte, mich damit auseinandersetzen durfte in fachlicher, theoretischer und in der Coaching-Ausbildung plus Zertifizierung praktischer Ebene auch. Und ich beäuge das natürlich auch sehr kritisch, wenn auf Social-Media-Accounts jeglicher Art Life-Coach, Dies-Coach, alles-Coach unterwegs ist.
Mhm.
Und das tut uns tatsächlich keinen Gefallen.
Ja.
Weil es da eben, wie du sagst, dieses, und das ist das Wort, was ich zu Anfang eingeleitet hatte, dass so ein Feeling von Kuschelkurs bekommt.
Ja.
Und
genau.
Und jetzt hast du mich ja schon ein bisschen kennenlernen dürfen und ich kann dir sagen,
Coaching ist also nicht kuschelig bei dir.
Ehrlich gesagt nicht, tatsächlich.
Ich
bin auch im Coaching. Ich arbeite ja auch als selbstständiger Coach und ich bei mir ist schon eher Konfrontation mit Ansage teilweise.
Ich bin
teilweise,
die Tränentante, ne? Also bei mir fließt
absolut, wirklich. Also ich sag das auch zu Beginn, wenn man sich kennenlernt, weißt du selber, dann geht es auch darum, wie arbeite ich Und ich bin da auch sehr ehrlich und sage, wenn der Raum das möglich macht, kann ich das sagen. Und für dich das auch eine gute Form ist, bin ich recht konfrontativ. Weil ich finde, und das ist genau der Punkt, Coaching heißt nicht Kuschelkurs. Und da sind wir wieder bei dem Thema Selbstführung und Klarheit. Weil in dem Moment, wo ich über mich Bescheid weiß und auch sehr klar bin, gibt es dann auch mal klare Ansagen. Mhm. Es ist nicht dieses, ich bin zu allen kuschelig und nett, wir sind alle Freunde und tanzen, oh je, da kriegen wir einen auf den Deckel für, und tanzen ums Lagerfeuer. Weißt du, was da ja interessant ist? Und da kommen wir wieder eigentlich in Psychologie rein. Du hast gesagt, sie trauen sich nicht, Ansagen zu machen. Und auch ich traue mich manchmal nicht, Ansagen zu machen. Das mal gleich vorneweg, ne? Also auch bei
danke,
mir gibt's das.
Also die Frage wäre noch gekommen.
Ja, natürlich. Also es ist nicht so, als ob ich permanent, wie ich schon gesagt habe, total bewusst bin und mir egal ist, was alle denken und sage, so ist es, buff, Tür, mach die Tür zu. Sondern ich habe diese inneren Kämpfe auch in mir natürlich die ganze Zeit. Nur ich weiß darum, und das wollte ich jetzt gerade diesen Bezug auch nochmal machen, was sind unsere Motive? Und es gibt ja dieses Machtmotiv, Leistungsmotiv und Anpassung. Und deswegen trauen wir uns ja auch häufig nicht, Dinge zu sagen, klar, weil wir wollen zur Gruppe dazugehören. Wir sind halt soziale Wesen. Wir möchten geliebt werden von unseren Menschen. Manche mehr, manche weniger. Und wir Frauen statistisch gesehen nur mal ein bisschen mehr als die Männer. So, und dann hast du genau ja diese paradoxe Situation. Wenn du irgendwo bist, hast du sicherlich auch ein ausgeprägtes Macht- oder Leistungsmotiv. Du hast Lust, was zu bewegen, du willst was leisten. Und gleichzeitig hast du aber auch dieses, ich möchte dazugehören. Und das ist ja dieser Kampf, den ich immer mit mir führe. Was mache ich jetzt? Es ist meine Aufgabe, wie du sagst, dieser Rollenkonflikt, den auszuhalten und zu sagen, das ist jetzt das Thema und ich bin hier meine Rolle als Teil des Arbeitgebers so gesehen. Mhm. Und diese Entscheidung muss getroffen werden und ich habe sie zu treffen. Und da ist Anpassungsmotiv nicht der Treiber, der mir hier hilft, sondern da geht es darum, dann vielleicht eher in mir das Machtmotiv mehr spielen zu lassen und das dann durchzuziehen. Mhm. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Also das darf nicht, kennst du, das ist ja relativ bekannt geworden, dieses Buch Radical Candor von Kim Scott?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay, lies das mal durch. Das ist wirklich absolute Buchempfehlung. Warum komme ich auf die? Weil da gibt es diese ruinöse Empathie. Alles ist ja mal 1000 Matrizen.
Echt, das also okay. Und das ist ja genau schon ruinöse Empathie, herrlich.
Genau.
Ich lieb's jetzt schon,
oder? Das klingt doch an, weil sie sagt genau das. Sie sagt im Grunde tust du deinem Mitarbeiter nur mal keinen Gefallen, wenn du rumeierst und wenn du halt nur nett bist und nie auf den Punkt kommst. Und auch das sage ich dir aus meiner Erfahrung hier. Es werden hier Gespräche und Gespräche geführt. Man merkt, die Leistung passt nicht. Dann gibt's einen, bei uns heißt das jetzt nicht Performance-Gespräch, aber es ist ein Performance-Gespräch natürlich, ne? Wie ist die Leistung? Wo stehe ich? Und. Und das ist der Klassiker. Die Leute gehen danach raus und ich wette, ich frage die beiden Personen, die Führungskraft und die Mitarbeiter, und wie ist gelaufen? Was sind deine drei Erkenntnisse? Die Führungskraft sagt mir, also Corinna, ich habe es klar gesagt. Ich habe wirklich den Standpunkt klar gemacht. Ich habe gesagt, wenn das und das sich nicht verbessert, dann wird das hier nichts, jetzt mal ein bisschen salopp gesagt. So, frage ich den Mitarbeiter, dann sagt er, also Corinna, tolles Gespräch. Ganz viel positives Feedback habe ich mitgenommen. Ja, da muss ich vielleicht noch ein bisschen was machen. Aber das und das und das läuft gut. Das ist dieses, wie kriegen wir hin, die Wahrnehmung übereinander zu bekommen. Und wenn ich mich nicht traue, die Dinge klar zu benennen, mit Beispielen im besten Fall, und was meine Erwartungshaltung ist, dem Mitarbeiter gegenüber, dann kommt das nicht an. Wenn ich zwei Ringe habe, dann ist doch die Frage, wie schaffe ich diese Wahrnehmung übereinander zu lappen, dass wir da rausgehen und möglichst viel. Die volle Überlappung ist unrealistisch, die gibt's nicht. Aber möglichst viel an gleicher Wahrnehmung zu haben. Ich stelle auch gerne in Entwicklungsgesprächen die Frage zum Schluss, wenn wir machen immer einmal im Jahr so ein großes Entwicklungsgespräch, 90 Minuten, das wird dokumentiert, ist unser Grow-Gespräch, dann sage ich am Ende, was sind die drei Erkenntnisse, die du heute hier mit rausnimmst?
Super, also danke für diesen Tipp. Wir sind hier kein How-To-Podcast, aber das möchte ich gerne festhalten. Ja. Was sind die Erkenntnisse, mit denen du hier rausgehst?
Ja, genau. Und du wirst überrascht, oder du nicht, weil du das ja schon genau das Thema ist und antizipierst, aber viele sind doch sehr überrascht, dass dann kommt, das und die Führungskraft und ich sitzen im Gespräch und sagen, also wir, unsere drei Erkenntnisse sind das.
Ja.
Oh, ach so. Ach ja, okay, interessant.
Dann könnte man das Gespräch eigentlich nochmal beginnen, oder? An manchen Stellen.
Ja, und da sind wir aber natürlich wieder auch beim Thema klare Dokumentation und so. Aber
ja, also das, was du gerade erzählt hast, hat Bilder in mir hervorgerufen, die ich so gut kenne. Ich bin ja viel in kirchlichen Organisationen unterwegs. Mhm. Und schon ganz am Anfang meiner Beraterinnen-Tätigkeit habe ich meinen Artikel zugeschrieben, dass Kirche sich so schwer damit tut, Konflikte einzugehen. Mhm. Und dass man so ganz stark mit dem Motiv der Nächstenliebe kommt und deswegen immer nett sein möchte. Also auch Führungskräfte sich ganz schwer damit tun, in Führung zu gehen, klar zu sein und auch Dinge auszusprechen, die unbequem sind. Und genau das ist es, also ruinöse Empathie, finde ich ein super Begriff dafür, weil tatsächlich ist das eine, empathisch zu sein, mitfühlend sein zu können, sich reinversetzen können in den anderen, aber trotzdem auch bei sich zu bleiben. Also nicht bei sich als Person, sondern bei der eigenen Verantwortung. Und als Führungskraft habe ich eben nicht nur Verantwortung für diesen Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin, die ich da führe, sondern auch für, ich zeige hier auch ganz wild, also für die Sache, die über allem steht, ne? Also für das gemeinsame Ziel, an dem gearbeitet wird. Und dann muss ich da auch drauf kommen. Und das braucht eine große Klarheit.
Zwei Punkte, also macht auch mal Bubble, Bubble, Bubble in meinem Kopf auf, wenn du sprichst. Zwei Punkte. Das eine ist ja, und das hast du auch schon angedeutet, im Grunde, wenn ich ehrlich zu mir bin, schütze ich mich ja nur selbst. Diese ruinöse Empathie tue ich nicht für den anderen, die tue ich für mich.
Ja, weißt du, ne? Was ich damals geprägt habe? Altruismus ist die höchste Form von Egoismus.
Das ist eine starke Aussage, Christiane.
Naja,
aber ich weiß, was du meinst.
Oder? Also
ja, also wenn man wirklich ehrlich zu sich ist. Ne? Also es ging darum, ich wollte den Konflikt nicht aushalten. Mhm. Erstens, ich wollte nicht die Arbeit vorher machen, mich damit mir auseinanderzusetzen, wie ich es sage, wie ich die Klarheit habe, wie ich auch klare Beispiele heranführe, damit der Mitarbeiter weiß, woher ich überhaupt diese Erkenntnis ziehe, weil wir sind ja auch häufig sehr generalistisch in unseren Aussagen. Das kostet mich schon mal Arbeit, das zu tun. Ne? Also worauf beziehe ich mich, dass der andere es auch weiß? Dann in diesem Moment die Spannung auszuhalten, dass dem anderen das jetzt nicht so gefällt, was ich vielleicht sage, das fühlt sich für mich auch erstmal nicht gut an. Und davor schütze ich mich ja. Das ist sozusagen dieser Punkt. Und eins muss man auch bedenken bei dieser ruinösen Empathie und das, was du beschreibst mit der Nächstenliebe und so. Du nimmst der anderen Person ja eine Chance. Du nimmst der Person eine Chance, selber zu sehen, auf einen blinden Fleck zu gucken, wo sie selber hingeguckt hat und wo vielleicht total viel Wachstumspotenzial drin ist. Wenn ich das nie anspreche, dass jemand sich immer, weiß ich nicht, wie in einem Meeting benimmt und nie jemand was sagt, das sind so diese Klassiker auch von, ist jemand im obersten Level und man denkt sich, hä, wie kann man so ein Verhalten haben auf dem Level? Mhm. Ja, kann ich dir sagen. Also gut, gibt solche und solche, aber bei vielen ist es auch, weil sich nie jemand getraut hat, es der Person zu sagen. Mhm. Es wurde nie gespiegelt, es gab nie einen konstruktiven Austausch darüber und da geht's ja dann noch gut, weil die Person trotzdem Karriere gemacht hat. Aber der andere Fall ist ja, und das ist ja, was ich hier viel häufiger dann auch leider beobachte, das führt ja dann noch dazu, dass manchmal dann eben Personen leider das Unternehmen auch verlassen müssen, weil sie diese Rolle nicht ausfüllen können, so wie die Erwartungshaltung ist. Und dann ist der Schrecken immer groß, weil die Person sagt, ihr habt mir nie was gesagt. Ja. Selbst wenn du 10 Meetings manchmal vorgemacht hast, kann das trotzdem passieren, weil jemanden gehen zu lassen ist immer eine unangenehme, für manche auch logischerweise traumatische Erfahrung. Es wird niemand geben, der sagt, ja, ihr habt mich ausreichend vorbereitet, dass meine Leistung nicht passt, ist okay. Aber es gibt trotzdem einen Unterschied zwischen, ich habe mich nie getraut, was zu sagen und dann kommt das dicke Erwachen. Oder man hat ein halbes Jahr sehr strukturiert in wiederkehrenden, klaren Meetings draufgeschaut und gesagt, mit dieser Performance können wir so nicht weitermachen, das passt nicht zu der Rolle, die du hier bekleidest. Und das immer und immer wieder. Und wenn dann der Tag X da ist, auch zu sagen, hey, wir haben dann gesprochen, dann. Wir haben leider nachweislich keine Verbesserung in dem Punkt gesehen. Wir müssen hier für uns zu dem Ergebnis kommen, dass uns sich unsere Wege hier trennen.
Danke, dass du nochmal gesagt hast, wir haben strukturiert darüber gesprochen. Weil das wäre meine Frage gewesen, okay, wie gelingt das? Ja, wie gelingt es, wegzukommen von dieser ruinösen Empathie? Wie gelingt es, mit sich selber so klar zu kommen, dass man diese Spannung aushalten kann und Themen zu platzieren, die unangenehm sind? Und das Stichwort, was du gerade geliefert hast, ist Struktur. Also das resoniert in mir, weil ich glaube, es ist wirklich das Setting und eine klare Gesprächsstruktur. Es klingt so quadratisch, aber das hilft total, so emotionale Geschichten in den Griff zu bekommen.
Total. 100%. Also Struktur ist immer, hört sich erstmal nach Arbeit an.
Ist es auch.
Ist es auch. Weil es geht darum, eben auch zu dokumentieren. Dieses, was wir alle kennen, smarte Ziele zu machen. Sind sie messbar? Sind sie getimed? Das ist Arbeit. Und auch da, das muss man immer wieder neu lernen und neu machen. Aber das ist wichtig, weil dann ist es aufgeschrieben. Das gute alte Aufschreiben mal. Ja, also wo stehe ich jetzt? Wo will ich hin? Was sind die Baby-Steps dazwischen? Mhm. Und das andere, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu Beginn unseres Podcasts auch nochmal vielleicht auf mich persönlich bezogen. Wie hält man das denn aus, wenn es sich dann nicht cool anfühlt?
Ja.
So. Ich sag dem Beispiel, wir hatten eine Person, die war in einem Team und da hat auch die Performance nicht so gepasst, wie wir uns das gewünscht hätten. Sie hätte sich aber gerne weiterentwickelt. Da ist der Konflikt schon da. Wir sagen, du kannst dich nicht weiterentwickeln. Die Person sagt, ich will aber das nächste Level bekleiden, weil links und rechts alle bewegen sich. Und da haben wir dann den Move gemacht, dass wir sie sehr bewusst in ein anderes Team gepackt haben. Sie hat auf einem Kunden in einem Team mit 6 Leuten gearbeitet und mit auch einer bestimmten Form von Führungskraft natürlich. Menschen sind immer unterschiedlich. Und da war die Person erstmal not amused. Also war so, nee, will ich eigentlich nicht, weil wir alle mögen keine Veränderung. Aber es war eine Ansage. Wir haben gesagt, nee, wir haben jetzt hier, da haben wir einen neuen Kunden, das passt ganz gut, da kannst du reinwachsen. Und dann sagt man ja auch so Dinge, siehst du als Chance, fühlt die Person natürlich überhaupt nicht in dem Moment. Und dann denkt sich, oh, schwatz mich nicht voll, was soll das für eine Chance sein? Ich muss hier meine Freunde verlassen und überhaupt und sowieso. So, also wir haben es gemacht. Das hat sich erstmal nicht so cool angefühlt. Was ist daraus geworden? Das ist wirklich auch eine Erfolgsstory. Die Person ist in diesem anderen Team mit der anderen Führungskraft. Das hat besser geklickt einfach zwischenmenschlich und auch von den Kunden. Und die ist so aufgeblüht. Das war so schön zu beobachten. Die hat dann relativ schnell den Senior-Titel dann auch bekommen, konnte sich weiterentwickeln. Und am Ende war sie auch happy, dass sie sich getraut hat, das zu tun. Und warum jetzt dieser Move zum Anfang des Gesprächs oder die Connection? Ich habe eben gelernt, es fühlt sich in dem Moment nicht cool an, aber in den meisten Fällen, wenn man sich traut, mal im offenen Wasser zu schwimmen und mal dieses Bild zu bedienen und man weiß nicht, was unter einem ist und es ist erstmal nicht so cool, am Ende steckt halt Freiheit drin und es wächst wieder was Schönes draus. Und dadurch kann ich andere Situationen auch aushalten. Ich nehme dann wahr, die fühlen sich nicht gut an, aber in den meisten Fällen wird die Person dann auch danach more happier sein, weil sie dann auch erkennt, ah cool, vielleicht war es doch eine coole Chance. Und die Leute kommen dann auch und sagen, gut, dass wir es gemacht haben. Hat sich damals nicht gut angefühlt, aber ich bin voll froh, dass wir es gemacht haben.
Das war jetzt schon fast ein super Schlusswort, aber ich habe noch was. Wir gehen mal in den Landeanflug.
Wir können noch mal hier bei Zeit alles gesagt Podcast machen, 6 Stunden am Stück bis 3 oder so.
Kriegen wir voll.
Ja.
Kriegen wir locker voll. Ich habe noch 3 gefühlige Fragen für dich, die ich allen meinen Gästinnen stelle. Ich würde gern von dir wissen, vielleicht ist es sogar schon angeklungen, was war dein bislang angenehmstes Führungsgefühl?
Ich wollte gerade sagen, auch mit Blick auf die Zeit könnte man jetzt wahrscheinlich schon ganz viel Snippets reinmachen von den Dingen, die ich erzählt habe.
Okay, schneide eins raus. Welches?
Genau, schneide eins raus. Aber um es zusammenzufassen, ich finde, das Schönste daran, Führungsperson zu sein, sind genau die Momente, wo man Leuten Türen aufmacht, die sie selbst nicht mal gesehen haben, dass sie existieren, wo man sie bisschen geschubst hat ins kalte Wasser, wo sie vielleicht nicht so richtig jetzt rein wollten, aber mit einer guten Art und Weise und wo dann sie so wachsen und wiederkommen und sagen, ich habe es mich getraut und ich bin so froh, ich habe so viel gelernt, das hat funktioniert. Und da die Räume aufzumachen, das macht mich ganz glücklich.
Sehr cool. Was war denn dein unangenehmstes Führungsgefühl?
Mein unangenehmstes Führungsgefühl ist auch eher nicht ein Moment, sondern ein Moment, der mir häufiger begegnet. Ich hatte vorhin gesagt, man geht in Gespräche und das Ziel sollte sein, dass die Wahrnehmungen der Einzelpersonen irgendwo sich überschneiden. Dass man einen Moment von Realität schafft, wo beide dasselbe sehen, denken, fühlen, verstanden haben. Und manchmal habe ich Gespräche, wo ich, egal wie viel glaube, kluge Fragen zu stellen, glaube, kluge Dinge zu erzählen, zu beraten, zu alles rauszuholen, mir den Mund im Zweifel fusselig zu reden und man nicht auf demselben Blatt Papier ist. Das ist für mich so schwer auszuhalten, weil ich dann gar nicht mehr weiß, wo ich hingreifen soll. Wie kann ich es noch anders erklären? Wo soll ich welche Kommunikation, welche Methode, soll ich was an die Wand malen? Also ich versuche dann viel, manchmal auch zu viel wahrscheinlich. Und das ist für mich sehr, sehr schwer auszuhalten, wenn ich denke, wir haben es nicht geschafft, dass wir hier über das Gleiche reden. Das ist schwer.
So ein Gefühl von Hilflosigkeit in dem Moment.
Ja.
Nicht zu wissen, ja, was kann ich noch tun. Das ist Letzte der 3 gefühligen Fragen. Was war dein wertvollstes Führungsgefühl?
Mein wertvollstes Führungsgefühl ist nicht in einer Position als Führungskraft entstanden. Also ich wusste ja schon, dass die Fragen kommen, deswegen da konnte ich auch schon mal so ein bisschen drüber nachdenken, weil du die ja auch immer stellst. Und bei dem Punkt möchte ich gerne was aus meiner Coaching-Ausbildung erzählen, weil wir hatten ein Modul, da ging es um das Thema Führung. Und wir waren 16 Leute und man sollte so mit Kärtchen, du kennst das, die ganzen Methoden, sagen, wer könnte denn hier Führungskraft mal sein? So, und da ist eine andere Person und ich sind da rausgekommen. Das war ja schon mal toll, tolle Wertschätzung. So, oh, viele haben mich aufgeschrieben, schön. Und dann hat unser Coach-Trainer gesagt, so, jetzt haben wir ein Problem, weil ihr habt die gleiche Anzahl bekommen. Das heißt, wir müssen jetzt ein Stechen machen. Seid ihr bereit dazu, euch diesem Stechen zu stellen? Und naja, du weißt ja, in der Coaching-Ausbildung stelle ich mich natürlich allem, ne, um es zu erleben. Also haben wir beide ja gesagt. Und dann ist das so gegangen, dass wir die Augen zumachen mussten. Und die anderen 14 Personen mussten sich entscheiden, bei wem wollen sie jetzt arbeiten in Zukunft? Bei wem könnten sie sich eher vorstellen? Und dann sollten sie sich wortlos, natürlich geräuschlos aufteilen, sich hinter die eine Person oder eben hinter mich stellen. Und das haben sie getan. Dann haben wir die Augen wieder aufgemacht und haben gesehen, wie viele Personen hinter uns standen. Hinter mir standen 2 Personen, folglich stand der Rest hinter der anderen Person. Das war unfassbar hart. Musste schon mich gut zusammenreißen, nicht die Emotionen zu doll kommen zu lassen. Und dann war so, okay, natürlich dann im Coaching, wie geht's dir damit? Und dann durfte ich die Person auf der anderen Seite fragen, warum haben sie sich nicht zu mir gestellt?
Wow.
Und, und in diesem Kontext waren die natürlich sehr ehrlich. Und sie haben dann eben so Themen gesagt, ja, Corinna, wir glauben, mit dir als Führungskraft können wir ganz viel voranbringen, eine hohe Pace, wir können viel lernen, wir können viel machen, wir werden viel bewegen. Aber wir haben Angst, dass wenn wir mal nicht so performen, wie du es gerne hättest, dass du uns dann vielleicht fallen lässt. Und das war, wow, das war wirklich so, puh, okay, krass. Und die Wahrheit ist, da ist trotzdem viel Wahrheit drin. Ich muss aufpassen, dass ich die Menschen um mich herum mit meiner Schnelligkeit nicht abhänge. Und das werde ich niemals vergessen. Und das ist die wertvollste Führungserfahrung, die ich machen durfte.
Danke fürs Teilen. Denn das ist ja echt, also ja, sicherlich auch schmerzvoll.
Ja, war's.
Aber deswegen trotzdem wertvoll, ja.
Und es ist einfach auch eine Realität. Ich muss da aufpassen und das ist auch okay so. Das ist ja jetzt eine Stärke, weil jetzt ist es mir bewusst und ich kann viel mehr drauf gucken. Mir gelingt es nicht immer, aber ich habe dieses Wissen um mich und was es mit Menschen macht, in meiner Nähe zu sein.
Vielen Dank dafür. Wir kommen zum allerletzten Teil. So, und ich glaube, du hast gerade selber eine ähnliche Frage gestellt, die ich nochmal unterstrichen habe. Letzte Frage an dich. Was nimmst du dir mit aus unserem Gespräch? Gibt es was?
Ja, also erstmal als neues Wort, nämlich mit Organisationskompetenz, glaube ich, war es. Das fand ich total spannend, das nehme ich mit. Und es hat irgendwie Spaß gemacht, so auch, ich habe es gar nicht so empfunden wie ein Interview, sondern wir haben gemeinsam neue Ideen gesponnen und auch nochmal echt dieses starke Thema ruinöse Empathie, was bei dir auch so angeklungen ist, das wieder mitzunehmen und für mich auch mehr im Alltag auch mit meinen Führungskräften immer wieder anzusprechen, weil es so wichtig ist, dahin zu gucken und sich nicht zu scheuen, auch in Konfliktsituationen zu gehen. Ich glaube, es ist einfach immer wertvoll, das immer wieder ja zu haben. Wie geht's dir? Was sind deine 3 Erkenntnisse, Christiane, die du heute mitnimmst?
Ich nehme tatsächlich, um hinten anzufangen, den Begriff der ruinösen Empathie mit. Finde ich großartig. Bin ich total anschlussfähig, was diesen Ausdruck angeht. Und einfach als Thema dieses Mentoring-Thema. Das hat in meiner Arbeit, ist es ein Thema am Rande und es kommt immer mal wieder vor. Aber ich merke doch, welches Potenzial da drin steckt. Das heißt, ich nehme schon diesen Gedanken mit, gibt es was ich tun kann, das auch nochmal dazu mehr zu ermutigen, Leute dahin zu bringen. Und dieses ganze Thema der Selbsterkenntnis, was du angesprochen hast zu Beginn, aber wo wir auch jetzt am Ende nochmal hingekommen sind, dass ja der ganze Kreis aus Selbsterkenntnis, Dinge bewusst haben, klar sein können, das hat sich hier für mich nochmal bestätigt und ich nehme das schöne Gefühl mit, dass es da draußen Führungskräfte gibt, wie dich, die das auf dem Schirm haben. Und die das auch trommeln und versuchen, in ihrer Organisation umzusetzen. Und das finde ich total gut.
Ja, das ist eine, ja, vielen Dank. Vielleicht noch ein Satz. Das ist halt eine niemals endende Aufgabe. Weil das schafft man nie, wie gesagt, reflektiert zu sein. Wenn man zu wenigen Prozent das mal hinbekommt, dann ist man schon richtig vorne mit dabei. Die meiste Zeit des Lebens ist man irgendwie unbewusst und ist auch gut so und spart Energie. Aber es ist auch viel Freude drin. Es hat total Spaß gemacht. Vielen Dank.
Mir auch. Danke dir, Corinna. Bleibt mir nur noch zu sagen, wenn es euch da draußen auch Spaß gemacht hat, dann lasst ein Sternchen da, abonniert am besten den Kanal, um beim nächsten Mal auch wieder dabei zu sein und guckt gerne mal auf Insta vorbei, Führungsgefühle-Podcast, da gibt es immer kleine Snippets und dann könnt ihr vielleicht sehen, wie wild Corinna und ich hier gestikuliert haben und unsere Worte bedeutungsschwer mit Gesten unterlegt haben. Vielen Dank fürs Dransein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Führungsgefühle. Führungskräfte sind auch nur Menschen. Der Podcast mit Christiane Bär. Eine Produktion der Podcastbude.